Wir sind teilweise mal bei knapp 200.000 Euro Google Ads Budget gelandet.
Im Monat?
Im Monat, ja. Also es war schon wirklich enorm.
Weil es einfach funktioniert hat. Ja. Also natürlich seid ihr mutiger geworden, habt auch nicht nur auf Exact Match ohne Salz und so weiter geboten, sondern auf Enthärtungsanlage und habt auf einmal in diesem großen Markt mitgespielt. Ja. Das war ja alles die Firma eures Vaters. Auf einmal ging das Ding so langsam durch die Decke. Da musstet ihr auch gucken, dass ihr Gesellschafter werdet irgendwie, oder?
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute bei uns ist der Maximilian Wilk. Warum der gebürtige Hesse mit seinem Bruder zusammen die Firma des Vaters übernommen hat, dort für 450 Euro im Monat ausgebeutet wurde am Anfang und jetzt mit Aquon Pur eines der größten Unternehmen in Europa führt, rund um das Thema Enthärtungsanlagen ohne Salz und was Arnold Schwarzenegger damit zu tun hat, das erfahrt ihr heute. Herzlich willkommen, Max.
Danke, Markus. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Beschreib dich mal kurz in 60 oder 90 Sekunden. Wer bist du?
Also ich bin der Max. Ich bin der Nachfolger in zweiter Generation bei Aquon Pur. Als Geschäftsführer verantworte ich dort die Bereiche Marketing, Organisationsstruktur und auch die Finanzen. Bin 2017 mit meinem Bruder da eingestiegen, habe auch viele Jahre vor Ort in Bensheim dann gewohnt, bin aber aus privaten Gründen nach München wiedergezogen, habe dort studiert. Mir gefällt es dort einfach privat am besten. Ich gehe in meiner Freizeit sehr, sehr viel wandern zusammen mit meiner Frau und ansonsten schalte ich auch gerne mal beim Kochen ab. Da kommen mir immer ganz gute Ideen, wenn man über die Firma nachdenkt.
Ja, das glaube ich. Zweite Generation, das heißt, ich muss gar nicht die Frage stellen, ob du aus einem unternehmerischen Haushalt kommst. Das ist einfach so. Das heißt, deine Eltern hatten schon irgendwie ein Unternehmen und das war auch Teil eurer Kindheit. Ihr habt mit diesem Unternehmen irgendwie gelebt, habt da bestimmt auch geholfen und Co. Oder wurdet ihr da schön beschützt und wurde zum Studieren weit weggeschickt?
Unser Vater war Unternehmer oder selbstständig, solange mein Bruder und ich eigentlich denken können. Also der hatte zunächst ein Unternehmen, wo es auch um Wasseraufbereitung ging. Es ging um maschinelle Reinigungskonzepte. Das hatte er dann Anfang der 2000er verkauft und hat sich wirklich fokussiert nur auf das Thema umweltfreundliche Wasseraufbereitung. Er kannte also, welche Anlagentypen es da gab, Wasserenthärtung mit Salz, Wasserenthärtung ohne Salz, verschiedene Filtrationsanlagen, hat sich aber eben damals nur auf industrielle Kunden fokussiert. War natürlich, als mein Bruder und ich in jungen Jahren das nur so am Rande mitbekommen haben, noch viel zu komplex. Und wir sind dann während unseres Studiums in das Unternehmen reingewachsen, haben Interesse für das Thema Wasseraufbereitung gefunden und haben auch ein Interesse davon oder dafür geweckt, uns mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, ich glaube, die Folge wird für alle die naturwissenschaftlich begabt sind, wird die extrem spannend. Also Wasseraufbereitung ist ja für mich im nicht-industriellen Sinne, wenn sich die Wasserqualität verbessert, ja, also mir fallen da so Entsalzungsanlagen, Enthärtungsanlagen ein in Haushalten, aber was euer Vater gemacht hat, war im Endeffekt, da waren Großkunde aus der Industrie, die hatten speziellen Wasserabfall, in Anführungszeichen, und euer Vater hat dann wirklich die Anlagen gebaut, um dieses Wasser aufzubereiten, dort vor Ort, große industrielle Anlagen.
Korrekt, also ein ganz prägnantes Beispiel ist zum Beispiel die Firma Rittal, die haben verschiedene Teilewaschanlagen in der Metallverarbeitung und bevor dann dort die Teile weiterverarbeitet werden können, zum Beispiel beschichtet werden können, müssen aus verschiedenen Arbeitsprozessen Öle und Fette abgewaschen werden. Das Wasser kann man entweder in den Abfluss fließen lassen oder man bereitet es auf, verwendet es wieder, ist dadurch umweltfreundlicher, spart sich Kosten im Betrieb und hierfür hat unser Vater große Filtrationsanlagen projektiert und umgesetzt. Und das Wissen, das dort vonnöten war, war so komplex und jedes Mal individuell neu auszurichten auf das jeweilige Projekt, auf die jeweilige Anwendung, für den jeweiligen Kundenfall, dass mein Bruder und ich das Ganze so ein bisschen mit Vorsicht angesehen haben, bevor wir dann im Unternehmen eingestiegen sind und gesagt haben, jetzt gucken wir mal, wie weit wir es da drin bringen können.
Das heißt eigentlich auch so ein bisschen typisch für den Mittelstand. Der Vater hatte dann irgendwie ein Unternehmen mit ein paar Mitarbeitern, jetzt nicht 300, sondern deutlich, deutlich kleiner. Jedes Projekt war irgendwie neu, fußte ganz viel auf dem Fachwissen, was er sich in 30, 40 Jahren aufgebaut hat und war ja damit auch extrem schwer zu skalieren. Und wie du schon sagtest, eine naturwissenschaftliche Begabung ist natürlich schön, aber man arbeitet sich ja nicht einfach in so komplexe Themen rein und bringt ja auch das Netzwerk mit. Also ihr musstet ja auch gucken, wie ihr da euren eigenen Footprint hinterlasst. Aber du bist erstmal zum Studium nach München gegangen, an die TU, glaube ich. Und bist du naturwissenschaftlich irgendwie oder BWL oder was hast du studiert?
Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, im technischen Teil hatte ich Maschinenbau und im BWL-Teil war es dann so eine Mischung auf Strategie, hieß das dann immer ganz klassisch Leadership, was auch immer darunter verstanden wurde und im Master dann noch Finance nachgeholt. Aber klar, das Wissen, das dort vonnöten war bei den Projekten von unserem Vater, das war schon sehr, sehr speziell. Ich selber sehe es als Unternehmer auch immer so, dass man sich nicht zu schade sein sollte für mögliche Tätigkeiten, egal was es ist. Aber natürlich, es gibt auch irgendwelche Grenzen. Und wenn dann chemische oder verfahrenstechnische Prozesse vorhanden sind, die man wirklich mit viel Fachwissen analysieren muss, dann stößt man auch bei einem Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengang an seine Grenzen und benötigt dafür Profis, die das drauf haben.
Und dann kam ja irgendwann, bist du in die USA gegangen, glaube ich, für den Master. Und da gab es ja einen so einen erhellenden Moment, der, glaube ich, auch nochmal in eurem Kopf die Idee manifestiert hat, in diesen Bereich reinzugehen. Was ist da passiert?
Aufgrund der Schwierigkeiten bei dem Geschäftsmodell von unserem Vater eben, dass es so schwer zu skalieren war, dass das Wissen viel zu speziell war und unser Vater damals auch schon so ein bisschen auf die Rente geschielt hat, haben mein Bruder und ich schon die ganze Zeit überlegt, 2015, 2016, okay, hey, was können wir eigentlich machen, auch wenn unser Vater einmal nicht mehr Vollzeit oder überhaupt im Unternehmen mitarbeiten kann. Und wir haben eigentlich immer einfach die Ohren und Augen offen gehalten, geguckt, was läuft uns da über den Weg. Und ich habe dann 2016 auf 2017 meine Masterarbeit in Kalifornien geschrieben, habe selber auch mit Stanford-Studenten zusammen gewohnt und dadurch, dass das auch ein sehr unternehmerisch geprägtes Umfeld war, habe ich mich mit denen gerne ausgetauscht und vor allen Dingen wollten die auch wissen, was mache ich denn so neben meines Studiums und habe denen dann erzählt, mein Vater hat ein kleines Unternehmen für Wasseraufbereitung und dann hat einer so ein bisschen angefangen zu grinsen und hat gesagt, ich weiß ja nicht, ob du das schon kennst, aber als Herr Arnold Schwarzenegger 2009 Gouverneur war, hat er hier ein Gesetz verabschiedet, das nennen wir den Water Softener Ban. Und im nächsten Satz hat er gesagt, der Arnie hat die Wassereintäter hier terminiert. Und ich wusste im ersten Moment gar nicht so richtig, macht er jetzt Spaß, macht er sich über mich lustig. In Deutschland ist der Wassereintäter mit Salz ja, wenn man so will oder wollte, das Nonplusultra, was im Haus installiert wird, wenn man Kalkprobleme hat. Also ich dachte erst so wirklich, kann eigentlich gar nicht sein. Abends, als ich dann zu Hause war, habe ich dann meinen Laptop aufgemacht, habe gegoogelt und man hat tatsächlich aus 2009 ein Gesetz gefunden plus verschiedene Zeitungsartikel über Arnold Schwarzenegger, der ein Gesetz verabschiedet hat, dass Wasserenthärtungsanlagen mit Salz von den Kommunen verboten werden können, wenn zu viel Chlorid in den Gewässern ist, weil das Chlorid aus den Enthärtungsanlagen durch das Abwasser dieser Salzenthärter, es geht durch die Kläranlage, es kann nicht gefiltert werden und gelangt dadurch in Flüsse, in Seen, wo es ab einer gewissen Konzentration dann schädlich für Lebewesen ist.
Also diese Anlagen mit Salz, die hier in Deutschland ungefähr 90% des Marktes ausmachen, die können dort verboten werden, weil sie eben keinen Beitrag leisten zum Thema Umwelt, sondern weil es dort umweltschädlich ist, also umweltschädlich wahrgenommen wird. Und wenn man das merkt, kann die Nutzung untersagt werden.
Absolut, genau.
Und mit dem Wissen bist du dann quasi nach dem Masterstudium zurückgegangen nach Deutschland, auch mit dem Wissen, was in den USA passiert und dass dein Vater ja auch bei Industrielösungen teilweise auf Salz setzen musste, weil es der Kunde gefordert hat oder weil es der Prozess gefordert hat. Und hast aber gesagt, okay, aus dem Problem kann man ja auch eine Chance irgendwie machen für uns und eine Chance kreieren. Und das war der Moment, wo dein Vater dich und deinen Bruder echt günstig eingekauft hat mit 450 Euro im Monat, oder?
Ja, also dieser Aha-Moment, den ich in dem Moment hatte, dass es ein Gesetz dafür gibt, was eine Technologie verbietet, die in Deutschland der absolute Branchenstandard ist, das war so unglaublich, dass ich da gar nicht anders konnte, als mit meinem Bruder und meinem Vater drüber zu reden und habe dann sofort den Hörer in die Hand genommen und habe noch aus Kalifornien angerufen, hat gefragt, hast du davon schon mal gehört? Wusstest du, dass die Enthärtungsanlagen mit Salz Chlorid ins Abwasser abgeben und dadurch, dass es auch nicht durch die Kläranlagen gefiltert werden kann, so schlecht ist? Und hat er gesagt, ja, kennt er. Aber es wird halt einfach viel auch angefordert von den Kunden, gerade in der Industrie.
Kannst du den Prozess mal kurz erklären? Also ich kenne das so, bei mir zu Hause, ne? Da ist eine Anlage an der Wand. In diese Anlage kippe ich so 25 Kilo Salz rein. Das ist echt super schwer und super umständlich oft. Und dann sind da so Salztabletten drin. Ja. Und nach 3 bis 6 Monaten meldet sich diese Anlage durch ein lautes Piepen und sagt, Markus, du musst ja schon wieder Salz reinkippen. Was ist an diesem Prozess, also was macht diese Anlage und warum, an welcher Stelle wird es umweltschädigend?
Also am besten fängt man dort an, wenn man sieht, was ist eigentlich Kalk im Wasser. Kalk besteht zum größten Teil aus den Mineralien Calcium und Magnesium. Mhm. Also gar nicht schlecht. Und in manchen Regionen in Deutschland habe ich viel Kalk im Wasser, in manchen Regionen habe ich wenig Kalk im Wasser. Das kommt einfach auf die Gesteinsschichten an, wenn es regnet, wenn das Wasser versickert. Manchmal kann es mehr Kalk aufnehmen, manchmal einfach weniger Kalk. Was macht jetzt so eine Enthärtungsanlage mit Salz? die nimmt den Kalk, also Kalzium und Magnesium, und tauscht es gegen den Natriumanteil aus dieser Anlage aus. Mhm. Das nennt man auch den sogenannten Ionenaustausch. Das heißt, Kalzium und Magnesium gehen aus dem Trinkwasser raus, Natrium geht rein. Der Mineralgehalt wird gesenkt, der Natriumwert steigt. Das Ganze geht so lange, bis dieses Natriumchlorid im Wasserenthärter aufgebraucht ist.
Also die Salztabletten.
Die Salztabletten aufgebraucht sind, genau. Oder beziehungsweise im Ionenaustauscher selber, weil die Salztabletten halten länger als ein Regenerationszyklus. So heißt ein Zyklus, bis der Enthärter neu regeneriert werden muss. Regeneriert heißt, der Ionenaustauscher spült das in dieser Kartusche gesammelten Kalk mit dem Chlorid, das daran haftet der Kalk, und entlässt es dann ins Abwasser. Und dadurch geht dann diese schädliche Abwasserfracht eben in die Umwelt.
Das heißt, das gute, kalkfreie Wasser, was mir im Haushalt die Leitung sauber hält, was mich beim Putzen ein bisschen einen positiven Effekt hat, weil man eben weniger putzen muss und Co. Das hat aber auf der anderen Seite einen negativen Effekt, dass die Reststoffe halt in die Umwelt abgegeben werden.
Absolut. Also zum einen hast du natürlich klar den Vorteil, du hast weiches Wasser durch den Wasserenthärter mit Salz, du hast weniger Kalkprobleme im Haus, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das Trinkwasser so ist, wie wir es zum Beispiel aus dem Supermarkt kaufen. Also im Supermarkt achten wir ja auch drauf, hey, ich kaufe mir Mineralwasser, was einen hohen Mineralgehalt an Kalzium und Magnesium hat und natriumarm ist. Ein Wasserenthärter mit Salz führt genau zum gegenteiligen Effekt. Du hast wenige Mineralstoffe drin und dafür einen hohen Natriumwert.
Also eigentlich macht die Anlage das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja aus dem Trinkwasser, also aus dem Wasserhahn gerne trinken. Das können wir in Deutschland ja auch. Ja. Also eine sehr gute Wasserqualität. Ja. Aber die Vorteile, die ich mir damit einkaufe, führen eigentlich auch zu einem kleinen Nachteil im Trinkwasser, weil ich eben die Mineralien und Co. da ja auch binde und mir dementsprechend vorenthalte.
Ja. Rein rechtlich gesehen sagt man natürlich immer noch, das Wasser ist trinkbar aus so einer Wasserenthärtungsanlage mit Salz, aber es hat nicht mehr die hohe Qualität, wie sie vom Versorger kommt, da eben der Großteil der Mineralien entzogen wurde und der Natriumwert erhöht wurde. Und zusätzlich sind halt diese Umweltauswirkungen noch neben den Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität einfach nicht mehr zu vernachlässigen. Also es wurde dann auch von uns eben später noch viel stärker analysiert. Wir sind in die Recherche gegangen aus Kalifornien raus und haben überlegt, okay, ist das überhaupt in Deutschland auch ein Thema? Und wir haben damals schon gesehen, okay, es gibt Studien, die sagen, die Versalzung von Oberflächengewässern ist weltweit ein Problem. Mhm. Also auch nicht nur Nordamerika, sondern auch Europa und viele andere Länder. Und wir haben dann auch noch die Datenlage gesichtet zum Thema Auswirkungen von Wasserenthärtungsanlagen mit Salz und haben gesehen, dass man in manchen Ländern Analysen in Regionen, in Versorgungsgebieten gemacht hat und hat gesehen, die Enthärtungsanlagen mit Salz waren die höchste Chloridquelle in Versorgungsgebieten. Das heißt, man konnte wirklich sagen, okay, das hat direkte Auswirkungen auf die Gewässerqualität. Es macht ja auch Sinn. Also ein Einfamilienhaus, die eine Enthärtungsanlage mit Salz in der harten Wasser, in der Region mit hartem Wasser haben, die verbrauchen pro Jahr ungefähr 100 Kilo. Ich weiß nicht, wo du im Haushalt zum Beispiel nochmal 100 Kilo an Salz benötigst. Ja. Also wenn ich koche, im Jahr kommt vielleicht ein Kilo zusammen. Wer weiß, klar, Wasser enthält er in der Spülmaschine nochmal ein bisschen. Aber die Menge, das ist augenscheinlich sehr, sehr hoch und es muss die höchste im Haushalt sein. Und zurück in Deutschland haben wir dann eben gesehen, okay, an der Story ist wirklich was dran. Sonst gäbe es auch tatsächlich nicht das Gesetz. Und wir haben dann gesagt, okay, Papa, wir fangen gerne bei dir im Unternehmen an, aber wir würden gerne mal so unsere eigene Idee ausprobieren und würden uns anstatt auf dein Geschäftskunden-Geschäftsmodell gerne auf die Privatkunden fokussieren. Das Wissen, was du alles hast, das ist sicher wertvoll, das hilft uns. Aber ich denke, die Zielgruppe können wir mit dem Thema salzfreie Wasseraufbereitung sehr gut gewinnen, weil es ist ja nicht nur ein Vorteil für die Umwelt, sondern auch ein Vorteil für die Trinkwasserqualität im Haushalt und vor allen Dingen die Anlagen ohne Salz sind günstiger in der Anschaffung und benötigen keine Wartung. Also auch hier große Vorteile. Und
ja, auch nicht zu schleppen, ne? Kein 25 Kilo Sack, den ich irgendwo reintun muss oder irgendwas anderes. Ja. Das heißt aber, ihr habt im Endeffekt so ein bisschen das Geschäftsmodell von eurem Vater disruptiert, weil ihr wolltet ja nicht das weitermachen, was er weitermacht. Ihr habt dann auch den Gewerbekundenbereich verlassen und habt gesagt, wir wollen es gerne für den Endkunden bauen, weil da hat es auch einen sehr hohen Impact. Ja. Und lass mal jetzt gucken, wie wir das hinbekommen. So, jetzt seid ihr beide ja keine klaren Ingenieure, Forscher, Entwickler. Ja. Was machst du damit? Habt ihr es eurem Vater erzählt und dann hat er angefangen zu schrauben oder wie läuft sowas?
Also unser Vater hat natürlich am Anfang wirklich dann auch versucht, uns zu unterstützen, da er uns im Boot haben wollte. Und das Unternehmen hat früher einige Forschungsprojekte, die durch die EU gefördert waren, gemacht, wodurch auch viele Partner kennengelernt hat. Und einer davon, der kannte sich sehr, sehr gut im Bereich dieser oder Enthärtungsanlagen ohne Salz aus. Im Fachjargon spricht man davon von Impfkristallbildung, das ist der technische Begriff. Und mit dem zusammen hat er dann eine Anlage entwickelt, die wir innerhalb von ungefähr 7 bis 8 Monaten in Deutschland zur Marktreife gebracht haben und haben dann angefangen, unsere ersten Kunden zu gewinnen.
Ja, bevor wir dazu kommen, dass ich das verstehe, musste dafür etwas Neues erfunden werden? Haben wir ein Patentthema oder ist diese Technologie, die dafür verwendet wird, die ist da und wird einfach, wurde nicht benutzt, wie auch immer die letzten Jahre?
Es ist ein super spannendes Thema. Wir dachten am Anfang auch, es ist Neuland, auf dem wir uns bewegen. Wir müssten hier irgendwelche neuen Technologien entwickeln und Grundlagenforschung betreiben. Es ist tatsächlich so, als wir dann auch am Anfang gesehen haben, während der Recherche zu diesem Gesetz oder zu den Umweltauswirkungen, haben wir gesehen, dass in vielen anderen Ländern das Thema salzfreie Wasseraufbereitung schon viel weiter war. Und die eine Technologie, die wir dann gefunden haben, die ist schon über 50 Jahre alt. Da lagen Langzeitstudien vor zu dem Thema, über 18 Monate. Da konnten wir sehr, sehr gut nachvollziehen, wie das funktioniert, was sind die Grenzen, wo kann das eingebaut werden. Und dadurch, dass das so alt ist, war das auch nicht mehr patentgeschützt. Also der Zugriff war möglich. Und dadurch aber, dass es generell in Europa so unbekannt war, hat es hier schon einen enorm hohen Neuheitscharakter gehabt. Aber in England zum Beispiel oder in den USA war das schon viel, viel stärker vorangetrieben. Also da würde man vielleicht gar nicht mehr von so einer Innovation sprechen, in Europa schon.
So, und jetzt braucht ihr das ganze Salz und Co. nicht. Also ich kann mich erinnern, im Keller, da ist etwas, was so aussieht wie ein sehr großer Rucksack und dazu noch Verrohrung. Wie muss ich mir euer Produkt vorstellen? Wie groß ist sowas?
Also für ein Einfamilienhaus, das ist immer so das beste Beispiel, fängt das kleinste Produkt, das hält bis zu 10 Jahre, ist wie so ein etwas vergrößertes Rohrmodul. Das hat ungefähr eine Länge von 20 cm, Durchmesser von 5 cm. Der Installateur kommt, trennt die Rohrleitung auf an der Stelle, wo es eingesetzt wird, setzt das Produkt ein, verschraubt das oder verpresst das mit den vorhandenen Rohrleitungen. Und mehr ist es nicht.
Okay, also kriege ich dann auch in jedem Hauswirtschaftsraum irgendwie unter? Das ist kein Platzthema.
Auf jeden Fall. Also wir sagen immer, wir haben noch keinen Keller vorgefunden, in dem wir es nicht einbauen konnten. Wir bekommen ja jeden Tag Dutzende von Fotos von deutschen Kellern. Also wenn wir irgendwann mal ein spannendes Buch veröffentlichen wollen, über wie es in deutschen Kellern aussieht, wir könnten das. Aber wir haben mittlerweile wirklich so viel Erfahrung gesammelt bei der Installation von den Produkten. Also es ist im Großteil problemlos möglich. Und manchmal muss man vielleicht, der Installateur nennt das Wohlstandsschleife, einfach ein bisschen mehr Platz schaffen und dann kann man das einbauen.
Okay, jetzt fassen wir kurz zusammen. Ihr habt 9 Monate entwickelt, ja, mit eurem Vater zusammen, mit quasi dem Partner eures Vaters an diesem Produkt, wofür die Technologie schon über 50 Jahre quasi vorliegt, also auch patentfrei ist. Und dann hattet ihr dieses sehr, sehr coole Produkt mit. Man braucht kein Salz. Man hat keinerlei Wartung. Also ich kann mich erinnern, wenn einmal bei uns im Jahr die Wartung kommt für diese Enthärtungsanlage, dann kostet die 200-300 Euro auf jeden Fall. Die sind weg. Brauche ich bei euch auch nicht. Ich habe weniger Wasserverbrauch, weil ich ja am Ende des Tages nicht die Regenerationsspülung habe. Also es ist eigentlich ein Produkt, was in der Theorie total gut funktionieren müsste. Ihr wart jetzt ready, quasi alles zu verkaufen und Vollgas zu geben. Und was habt ihr dann gemacht?
Wir haben die Quittung bekommen. Es hat uns eiskalt erwischt, würde ich mal behaupten. Also wir haben auch diese ganzen Vorteile gesehen und wir haben im Grunde nur die Produktvorteile gesehen und auch nur das aus der Sicht des Endkunden. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns natürlich am Markt orientiert und der Markt verkauft über den mehrstufigen Vertrieb in der Sanitärbranche. Das heißt, der Hersteller verkauft an den Großhandel, der Großhandel an den Sanitärinstallateur und der Installateur vor Ort an den Endkunden. Manchmal verkauft der Hersteller auch direkt an den Sanitärinstallateur. Naja, was haben wir versucht? Wir haben den Hörer in die Hand genommen, haben Großhändler angerufen, haben Sanitärinstallateure angerufen, haben versucht, die von unserem Produkt zu überzeugen, dass die das mit einem Rabatt natürlich an ihre Kunden weiterverkaufen. Und ich glaube, es war die frustrierendste Erfahrung in meinem ganzen Leben bisher. Man hat sich sowas von nutzlos gefühlt, weil keiner wollte es. Keiner hat Interesse daran gehabt. Und wir haben uns dann wirklich gefragt, ist es das Produkt, ist es der Vertriebsweg, machen wir da irgendwas falsch? Und haben über ein Jahr lang versucht, den Markt zu durchdringen oder nennenswerte Vertriebspartner aufzubauen. Und es hat alles nicht funktioniert.
Das stelle ich mir auch familiär nicht ganz unkompliziert vor. Ihr geht da quasi ins Unternehmen des Vaters. Ich glaube, da freuen sich ja den Eltern auch, wenn die Söhne irgendwie oder auch die Kinder anfangen und quasi bereit sind, dort mitzumachen und Zeit zu investieren. Jetzt habt ihr gesagt, ey, wir wollen unser eigenes Ding probieren. Und dann gibt es ja erstmal einen relativ massiven Dämpfer. Du hast also das gut laufende Geschäft des Vaters, der auch schon sich so ein bisschen mit Rente beschäftigt und sagt, das wäre auch ganz cool, wenn es jetzt ganz gut funktioniert. Und dann stehst du da, du musst ja so 25, 26 gewesen sein, also noch relativ jung. Und dann ruft man wirklich Sanitärunternehmen an. Also was man so kennt, ja, Sanitärmeister Schmidt, den ruft man dann an. Der hat 5, 7, 10 Monteure und sagt man, hey, ihr verbaut ja auch Enthärtungsanlagen oder Entkalkungsanlagen oder was auch immer Fachtermini dafür sind. Wollt ihr nicht unsere Anlage verkaufen? Und dann kommst du ja mit einem Produkt durch die Tür, was quasi für den Endkunden funktioniert, was aber ja ihm das gesamte nachträgliche Geschäft wegnimmt. Das heißt, keine Wartung. Also alles, du kommst ja mit einem Produkt durch die Tür, was quasi deine Vertriebspartner, deine Middlemen überhaupt nicht einbauen wollen. Und das Problem ist ja, ihr könnt es nicht einbauen, weil euch die Infrastruktur dafür fehlt. Also ihr seid ja lediglich Produktbesitzer, aber du kannst das Produkt ja nicht einfach in ein Paket reintun und irgendjemandem zuschicken und dann fummelt der da selber an seiner Wasseranlage rum. Also du brauchst ja definitiv jemanden, der die Leitung einfriert, abklemmt, umstöpselt und da eben 10.000 Sachen macht. Das kann ja nur ein Sanitärfachbetrieb. Und die haben euch alle durch die Bank abgesagt.
Ja, also und ich glaube auch im Nachhinein war es falsch, an diesem Vertriebsweg, den wir zuerst eingeschlagen haben, so lange festzuhalten. Aber ich kam dann auch, wie gesagt, aus der TU München, mittlerweile eine der besten Unis Europas, damals schon sehr, sehr hoch angesehen. Also man hat dann auch bei vielen Unternehmen gearbeitet, die einen Namen hatten und dachte eigentlich, kann gar nicht falsch sein, was ich da für Ideen entwickle. War in Kalifornien, hat die neuesten Trends und Innovationen da gesehen. Also man war so von sich selbst überzeugt, dass es wirklich lange gebraucht hat, dass man wirklich verstanden hat, man ist falsch in seiner Unternehmensstrategie. Und wir haben es dann natürlich auch verstanden, haben uns dann nach zig Experimenten, wie man den Vertrieb strukturieren könnte. Wir sind ja teilweise sogar ohne Termin zu den Installateuren gefahren, haben versucht, durch Klinkenputzen unsere Kunden zu gewinnen. Also es war ja wirklich verrückt am Ende vom Tag, was wir alles ausprobiert haben und im Nachgang auch eine sehr, sehr gute Lehre, würde ich mal sagen. Aber das Wichtigste, das war dann für uns auch irgendwann mal zu erkennen, wann funktioniert was nicht. Und wir haben uns dann auch nach einem guten Jahr hingesetzt und haben gesagt, gibt es überhaupt irgendwas, was bisher funktioniert hat? Und dann haben wir gesehen, wir hatten eine kleine Webseite, die war wirklich nicht optimal, aber ab und zu hat sich mal einer darauf verirrt. Sie war nicht durch Werbung beworben worden, kein Google Ads, kein optimiertes SEO-Konzept, gar nichts. Aber trotzdem gab es ab und zu im Monat mal ein paar Kunden, die bei uns angefragt haben, die dann eine Beratung per Telefon, per E-Mail gewünscht haben und die letztendlich dann bestellt haben. Und wir haben dann gemerkt, also in dem Moment, wo der Endkunde auf uns zukommt und direkt bei uns kauft, scheint das irgendwie zu funktionieren, weil die ganzen Vorteile sind ja im Grunde auch nur für den Endkunden gedacht. Ich bin günstiger in der Anschaffung, günstiger in der Installation, keine Folgekosten, keine Wartung und die Trinkwasserqualität bleibt mit Kalzium und Magnesium unverändert. Also alles, was für den Endkunden gut ist, kommt auch beim Endkunden an und wir haben nicht das Problem, dass die Handelspartner den Margeflöten geht, die kein Folgegeschäft haben. Es hat funktioniert.
Ihr habt das Produkt einfach am Vertriebsweg vorbei quasi projektiert oder vorbeigebaut. Und man muss ja, glaube ich, auch noch dazu sagen, dass euer Produkt, wenn ich so bedenke, was ich bezahlt habe für meine Enthärtungsanlage, euer Produkt kostet ja nur 30%, 40%, 50% von einer großen Anlage mit Salz. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also ich meine, selbst wenn du sagen würdest, ich arbeite über Kickbacks oder Vertriebsprovisionen für diese Sanitärbetriebe, das kannst du ja gar nicht, weil gar nicht genug Fleisch am Haken ist am Ende des Tages. So, jetzt habt ihr geguckt und habt gesehen, okay, ab und zu verirrt sich einer auf unserer Webseite und die kaufen dann zum Schluss auch noch das Produkt. Das heißt auch ein sehr beratungsintensives Produkt scheinbar. Ich würde schätzen, von unseren Zuhörern haben vielleicht 10%, 15%, 20% dieses Produkt. Also es ist ja nichts, was der absolute Standard ist und wahrscheinlich auch echt eher selten etwas, was sich Leute in ihre Mietwohnung bauen, sondern Hausbesitzer sind schon irgendwie die ihr adressiert. Und die kamen dann auch über die Webseite. Was habt ihr mit dem Wissen gemacht?
Also ich denke auch, es ist oder war zumindest ein Nischenprodukt. Aufklärungsarbeit ist hier wichtig. Warum ist sowas überhaupt sinnvoll? Aber die Leute, die schon wussten, warum sowas sinnvoll ist, die haben uns dann eben irgendwie gefunden. Und sie haben dann nicht nur das Produkt bei uns gekauft, sondern ein Kunde kam dann auch auf uns zu und hat gefragt, könnt ihr das eigentlich auch noch für uns einbauen?
Und naja, stimmt.
Als selbstbewusstes Jungunternehmen haben wir natürlich sofort gesagt, klar, können Sie uns bitte mal ein Foto von Ihrem Wasseranschluss schicken, einfach um jetzt mal so den Prozess noch ein bisschen zu überbrücken, weil faktisch konnten wir es ja ganz am Anfang noch nicht einbauen, wir hatten ja niemanden. Dann kamen zwei Tage später die Fotos vom Hauswasseranschluss, von der Rohrleitung. Es war zum Glück genügend Platz. Und wir haben uns kurz darauf dann wirklich auch wieder hingesetzt, haben die Installateure nochmal angerufen. Wir hatten ja teilweise schon die Kontakte vorliegen, weil wir genau wussten, gut, da haben wir in der Region schon mal den und den angerufen und haben die dann angerufen. 9 von 10 haben wieder gesagt, was ist hier los? Der Kunde gehört mir, ich bin der Ansprechpartner.
Das ist wirklich die Wahrnehmung des Marktes. Also ihr ruft diese Installationsbetriebe, die euch abgesagt haben für den Vertriebbringung des Produktes, die ruft ihr wieder an und sagt, ja, hey, hier sind 2 Fotos von dem Keller. Ja. Wir bitten euch darum, kurz die Leitung einzufrieren, das Produkt da einzubauen. Was würde das kosten? Und dann sagen dir 9 von 10, machen wir nicht, erstens. Ja. Und zweitens, lasst unsere Kunden Ruhe. Das heißt, es ist auch, die denken es oder die empfinden das als Eingriff in ihren Markt. Ja. An ihnen vorbei dann auch.
Richtig.
Okay, 9 von 10 sagen nein.
Also das zeigt auch, also das Vertriebsmodell direkt an den Kunden zu verkaufen, ist ja an sich nicht neu. Aber in der Sanitärbranche war das damals schon noch ziemlich neu. Also mussten wir dann wirklich lernen.
Weil du den Sanitärmann ja auch mit auf den Weg bringst. Also ich habe ja mal, oder ne, du musst ihn mitnehmen. Der Kunde kann es nicht selber installieren. Als wir damals Brillen.de gemacht haben, haben wir auch gesagt, Gleitsichtbrille, es bestellt halt niemand eine Gleitsichtbrille im Onlineshop, weil dafür muss das Auge refraktoriert und vermessen werden. Ja. Das geht wiederum nur mit dem Optiker. Das heißt, du hast als Gatekeeper immer irgendjemanden, der das machen muss. Und den habt ihr ja klassischerweise auch. Also wenn es Gas-Wasser-Installateursbetriebe nicht geben würde, könntet ihr euer Produkt nicht an den Mann bringen.
Ja. Wir haben dementsprechend dann auch relativ schnell unseren Sales-Pitch angepasst für diese schlüsselfertigen Einbauaufträge. So haben wir es dann genannt. Und haben natürlich einfach nur in den Vordergrund gestellt, hey, wir bieten dir eine gute Auslastung ohne großen organisatorischen Aufwand, ohne großen Buchhaltungsaufwand, wo du dem Geld im Kunden hinterherlaufen musst. Wir liefern dir alle Daten für den Einbau. Das Einzige, was du machen musst, ist den Hörer in die Hand nehmen, mit dem Kunden einen Termin vereinbaren, hinfahren und kannst das in Rechnung stellen, was bei dir tatsächlich an Arbeit anfällt.
Das hat dann 1 von 10 wahrgenommen.
Das hat dann 1 von 10 dann so wahrgenommen. Wir haben dann wirklich geübt und geguckt, okay, kriegen wir jetzt noch einen? Der hat es dann auch gemacht. Dementsprechend konnten wir dann auch Erfahrungen sammeln, was können wir als Einbaupauschale verlangen. Und so haben wir dann zwar natürlich schon im ersten Jahr mit einem enormen Aufwand unser Netzwerk an Partnerunternehmen aufgebaut, die für uns einbauen. Aber als das dann einmal ins Rollen gekommen ist, haben dann zum Beispiel auch Sanitärfachzeitschriften darüber berichtet. Dann haben irgendwann Installateure auch selber bei uns angerufen und gefragt, hey, ich habe davon gehört, ich würde da gerne mitmachen. Und so haben wir es geschafft, innerhalb von 3 Jahren auf 450 zu kommen. Wir haben mittlerweile 600-700, also auch noch ein Backup, falls mal jemand ausfällt, mit denen wir zusammenarbeiten. Und als wir dann das gelernt haben, okay, wir müssen einerseits direkt an den Endkunden verkaufen und zweitens, wir brauchen gar nicht den mehrstufigen Vertrieb, weil der Installateur, der baut das trotzdem ein, ja, auch wenn er vielleicht jetzt nicht selber das Produkt verkauft, vertreibt und anbietet, aber er hat Interesse an dem Auftrag, an dem schlüsselfertigen Auftrag, das funktioniert. Und in dem Moment waren wir nicht einfach mehr nur eine Webseite von einem Hersteller, wo du Infos über dein Produkt holen könntest, so wie es viele andere Wettbewerber in der Branche immer noch machen, sondern wir waren auf einmal der Komplettanbieter. Wir konnten alles. Du kannst bei uns vom Sofa anfragen, dein Produkt, musst mal kurz in den Keller gehen und ein Foto machen. Das ist das Einzige, worum wir dich bitten. Aber ansonsten organisieren wir dir das Produkt, den Einbau und das meistens innerhalb von 4 Wochen nach der Bestellung, was so in der Branche auch sehr, sehr zügig ist.
Ja, ihr habt das Gesamtpaket gebaut. Ihr habt es convenient gebaut. Ja. Ja. Also ich glaube, das Apple iPhone ist nicht das stärkste Telefon mit der besten Kamera und mit gibt es ja immer verschiedene Komponenten oder Prozessoren, die wichtig sind. Zum Schluss, wenn du in der Apple-Welt drin bist, ist es einfach das logischste Produkt, weil es convenient ist.
Ja.
Und es war völlig klar, dass ihr irgendwie eine Lösung dafür bauen müsst. Das heißt, ihr habt jetzt wahrscheinlich einen Festpreis für den Einbau.
Ja.
Ne, auch wir machen ja auch ein bisschen was mit Unternehmen aus dem Handwerk quasi. Das ist ja auch nicht ganz so einfach, weil natürlich der Handwerker in Cottbus, München und Hamburg, die haben alle verschiedene Stundensätze und Co. Auch da musst du, kannst ja nicht dem Endkunden sagen, Hamburg kostet X, München kostet Y. Also kannst du irgendwann schon. Das ist natürlich problematisch. Du willst ja convenient haben. Also nehmt ihr einen Festpreis für den Einbau und dann müsst ihr eben gucken, dass die Installationsbetriebe, dass damit hinkommt. Das ist ja auch ein ziemlich großer logistischer Aufwand. Und dann hast du ja auf der anderen Seite auch das klassische Henne-Ei-Problem. Jetzt hast du diese Installationsbetriebe, die musst du natürlich auch auslasten. Und ich finde es schon ganz gut, von euch ausgelastet zu werden. Aber ihr habt ja immer noch nur diese Webseite gehabt und musstet jetzt halt gucken, wie ihr skaliert. Wie ist das denn passiert?
Als wir dann gemerkt haben, okay, wir kommen mit diesem Einbau zum Festpreis ganz gut hin und dass das Backoffice sozusagen funktioniert, war dann der erste Schritt zu sagen, okay, wir müssen mehr Leute auf die Webseite bekommen. Und ich selber habe nicht wirklich Marketing studiert. Ich hatte eine Vorlesung, ich glaube, ich hatte eine 3,3 Marketing ganz allgemein an der TU. Es war keine meiner Glanzfächer. Ich war wirklich nicht dafür ausgebildet. Ich hatte in meinem ganzen Leben in der Uni mich niemals mit Google Ads befasst, mit SEO, mit irgendwelchen Kommunikationsstrategien. Aber ich bin dann hingegangen und habe gesagt, Papa, ich hätte gerne 1.000 Euro für Google Ads. Und der hat mich erstmal angeguckt und gesagt, ich habe mein ganzes Leben noch kein Geld für Marketing ausgegeben. Weißt ja, wie wir hier gearbeitet haben. Das lief ja alles wirklich über die ganzen Kontakte. Ist ja auch schön, wenn man kein großes Marketingbudget benötigt. Aber wir wollten damals ja wirklich jetzt auch einen neuen Weg gehen, um das auszuprobieren. Nach ein paar Tagen Diskussion habe ich sie dann bekommen, die 1.000 Euro. Habe mich bei Google Ads angemeldet, wie gesagt, keine Ahnung gehabt, habe gesehen, okay, es gibt hier irgendwie einen Keyword-Planner und habe dann in Stunden nachts rausgefunden, okay, die Leute suchen nach Entkalkungsanlage, nach Enthärtungsanlage, häufig noch in Kombination mit Haus, Einfamilienhaus, Wasseranschluss oder sonst was. Und dann bin ich erstmal hingegangen, habe gesehen, okay, das Suchvolumen scheint mir ja doch sehr hoch, Zehntausende von Suchanfragen im Monat, das ist ordentlich, kriegen wir aktuell nicht gestemmt. Ich fange jetzt erstmal an mit der exakten Suchbegriff über Einstimmung, Exact Match, auf Enthärtungsanlage Haus, Entkalkungsanlage Haus, Einfamilienhaus.
Also immer, wenn Kunden das eingegeben haben, standet ihr bei Google ganz oben.
Genau, also ich denke mal, unter den Top 3 sind wir damit schon gelandet und haben es wirklich einfach erstmal ganz zielgerichtet. Wenn jemand eine Enthärtungsanlage, eine Kalkschutzanlage fürs Haus sucht, dann werden wir angezeigt. Und ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber es hat anscheinend so einigermaßen gut funktioniert, dass wir im ersten Monat aus den 1.000 Euro Werbebudget 7.000 bis 8.000 Euro Umsatz gemacht haben. Also der Multiple, der hat gestimmt. Und natürlich haben wir sehr zielgerichtet Keywords bespielt. Sicherlich ein Grund für die gute Conversion. Aber es war für uns so das Zeichen, okay, wir haben hier was. Also wir sind hier was auf dem Weg. Es scheint zu funktionieren.
Und wenn das nicht gewesen wäre, wäre das Unternehmen aber auch sehr wahrscheinlich, hättet ihr ernsthaft darüber nachgedacht, euren Ausflug zu beenden und in die Wirtschaft zu gehen. Wie viele deiner Kommilitonen würdest du auch für 70, 80, 90.000 Euro als gut ausgebildeter Wirtschaftsingenieur irgendwo arbeiten können? Das war schon so auf den letzten Drücker, oder? Also das war schon so, dein Vater hätte jetzt nicht nochmal 5.000 Euro für was anderes rausgerückt.
Ich denke, es wäre leichter gewesen, von ihm die 5.000 Euro für nochmal was anderes zu bekommen, als mich davon zu überzeugen, ich muss hier oder ich soll hier weitermachen. Weil
stimmt.
Es waren damals ja schon wirklich ein gutes Jahr Vertriebstätigkeit ins Land gegangen, wo man so viel Rückschläge eingesteckt hat. Und klar, Unternehmer sein heißt auch wirklich mit einem hohen Maß an Motivation, Engagement ranzugehen, jeden Tag aufzustehen, auch wenn man eigentlich weiß, ich habe die Lösung für meine Probleme noch nicht gefunden, aber irgendwie muss es ja weitergehen. Aber ich kann mir die Frage heute immer noch nicht beantworten, wenn mich jemand fragt, wie lange hätte ich noch weiter durchgezogen, ich weiß es nicht.
Wann war das mit der Google-Anzeige?
Das muss so Ende 2018 ungefähr gewesen sein, dass wir, ich glaube, es war im August 2018, habe ich zum ersten Mal Google Ads dann angeworfen, ja.
Also für viele, die ja zuhören, Google Ads, Google AdWords gibt es ja schon ewig.
Ja.
Das heißt, es ist gerade mal 6 Jahre her. Und ich finde das auch total krass, dass in dem Moment, wo du das Produkt ownst, ne, also ihr habt ja im Endeffekt, es gab einen Markt der Enthärtungsanlagen. Der war zu 90% bei Anlagen, die mit Salz funktionieren. Ihr baut erstmal für den 10%-Markt oder der Markt, der noch gar nicht weiß, dass er eigentlich Markt ist, das ist noch viel, viel schlimmer, dann baut ihr dieses Produkt und dann kommt ihr im Endeffekt mit einer, ich will gar nicht sagen amateurhaften Webseite, aber damals war es, glaube ich, eine sehr einfache Webseite, kann man sagen.
Auf jeden Fall.
Gebt bei Google Geld aus in einem Markt, wo ja alle anderen, die auch teurere Anlagen haben, eigentlich viel, viel mehr Geld ausgeben können, weil ja mehr Marketingbudget entsteht. Und dann ist der Standard-Akquisitionskanal für Webseiten. Google AdWords ist ja nun mal das Ding, ne? Der funktioniert dann auch noch für euch in einer Ratio, die echt cool ist. Also 1.000 Euro reingeben, 7.000, 8.000 Euro Umsatz machen, ist natürlich super. Ich gehe mal davon aus, dass es der Startpunkt war, 3,50 Euro mehr bei Google auszugeben.
Auf jeden Fall. Also wir haben dann wirklich zum einen erstmal geschaut, okay, kriegen wir die Webseite besser? Ich hatte damals noch ein paar Bekannte aus Kalifornien, die haben uns dann wirklich für gutes Geld dann die Webseite nochmal optimiert. 2 Jahre später, als es dann wirklich schon ganz gut lief, haben wir nochmal einen Relaunch gemacht, hat das Ganze nochmal verbessert. Also wir haben dann wirklich das Thema Website-Optimierung sehr, sehr ernst genommen, die Kundenansprache weiter optimiert und haben es dann wirklich geschafft von 1.000 Euro im Monat bis 2022. Das war so der Peak, da haben wir auch sehr viel ausprobiert. Wir sind teilweise mal bei knapp 200.000 Euro Google Ads Budget gelandet.
Im Monat?
Im Monat, ja. Also es war schon wirklich enorm.
Weil es einfach funktioniert hat.
Ja.
Also natürlich seid ihr mutiger geworden, habt auch nicht nur auf Exact Match ohne Salz und so weiter geboten, sondern auf Enthärtungsanlage und habt auf einmal in diesem großen Markt mitgespielt. Wart immer noch das war ja alles die Firma eures Vaters. Auf einmal ging das Ding so langsam durch die Decke. Da musstet ihr auch gucken, dass ihr Gesellschafter werdet irgendwie, oder?
Also mein Bruder und ich haben dann natürlich schon so, also 2020 war dann schon so ein Wendepunkt, wo man gesehen hat, okay, das Unternehmen verlässt jetzt so die ursprüngliche Größe und ich glaube, wir sollten uns mal an einen Tisch setzen und überlegen, wie wir das Ganze hier aufteilen, weil die Lorbeeren verschieben sich so langsam, die man nach Hause tragen darf. Wir wollen trotzdem natürlich noch, dass jeder an dem Unternehmen partizipieren kann. Und wir haben dann zusammen eine Lösung mit unserem Vater gefunden. Er hält heute noch 20% am Unternehmen. Unsere Mutter hält 5% am Unternehmen. Beide bringen sich auch noch nach wie vor ein mit meinem Bruder und mir als Zugpferd jetzt, sage ich mal, die sagen, hey, da und da wollen wir das Unternehmen hinentwickeln. Weil ich weiß auch noch ganz genau, die Ziele haben sich dann wirklich Jahr für Jahr geändert. Also als wir dann 2018 gemerkt haben, wow, vielleicht schaffen wir es ja mal am Tag ein System zu verkaufen. Und als es dann kam, vielleicht wären es ja mal 10 am Tag. Wann haben wir die Millionen Umsatz im Jahr geknackt? Und das ist wirklich so das Schöne. Fluch und Segen würde ich jetzt mal behaupten. Zum einen, man ist dann doch nicht mehr mit dem Ziel zufrieden, was man sich irgendwann mal gesteckt hat. Aber das Schöne ist auch, es treibt das Unternehmen irrsinnig voran. Und wir haben dann wirklich auch gesehen, wenn wir unser Online-Marketing kombinieren, zum Beispiel noch mit der Presse. Also irgendwann hat dann auch die Süddeutsche, die FAZ oder die Welt einen Artikel drüber geschrieben, wie wir das Thema angegangen sind. Die haben wir natürlich auch erkannt, hey, okay, da gibt es ein ganz neues Geschäftsmodell im Bereich der Wasseraufbereitung. Die machen ja irgendwas anders. Jedes Mal, wenn so ein Artikel rauskam, das hat nochmal so einen Boost gegeben. Das war unfassbar. Das hätten wir uns, als wir 2017 da angefangen haben und ja wirklich noch mit hoher Motivation versucht haben, die Installateure zu gewinnen, niemals vorgestellt.
Wahnsinn. Also erstmal finde ich es total schön, dass ihr es als Familienunternehmen geschafft habt, quasi den Transfer in die nächste Generation hinzubekommen. Weil ihr hättet ja niemals zu zweit gegründet und ohne das Netzwerk und die Kontakte eures Vaters hättet ihr sehr wahrscheinlich auch die Produktreife nicht annähernd so schnell hinbekommen und Co. Also da ist ja auch quasi ein schöner Beitrag und ich glaube, das ist auch für den Gründer total toll zu sehen, wenn das eigene Unternehmen quasi weiter wächst und auch über die eigenen Ideen teilweise hinaus wächst und die Eltern dann auch im Unternehmen zu behalten und sie partizipieren zu lassen und auch den Rat im Unternehmen zu behalten und das Know-how, finde ich, ist eine total clevere Lösung. Daran zerbrechen wirklich viele Unternehmen auch im Generationswechsel. Ne? Also vielleicht auch, wenn der eine nicht loslassen kann, der andere das Lebenswerk des anderen nicht sieht. Aber ich glaube auch durch diese Einarbeitungsphase durch eure Kindheit habt ihr natürlich auch einen großen Respekt vor seiner Leistung oder der Leistung eurer Eltern, auch dem Netzwerk gehabt. Und dass man sich denn zusammensetzt in einem Moment, wo das Unternehmen an die Decke geht und eine Lösung findet, die, wie ich finde, sehr zukunftsorientiert ist und auch großzügig von beiden Seiten. Also das finde ich erstmal habt ihr deutlich besser gemacht, als viele, viele andere Familienunternehmen das hinbekommen. Auch für die Eltern bestimmt schöne Nachfolger zu haben oder zwei Nachfolger ja sogar in eurem Fall. Jetzt hast du das Thema Medien gerade schon angesprochen. Ihr habt ja, glaube ich, auch den einen oder anderen Preis gewonnen. Was waren da die letzten Jahre los?
Erstmal Dankeschön. Also ich denke, ja klar, Nachfolge haben wir nicht schlecht geregelt. Bevor wir noch zu den Preisen kommen, vielleicht noch eine Sache zu dem Thema, wie Nachfolge auch laufen kann. Also im Großen und Ganzen hat es bei uns auch wirklich gut funktioniert. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, zum einen war es ja auch sehr, sehr lang vorbereitet. Also wir haben ja schon teilweise 2014, 2013 mal im Studium in den Semesterferien reingeschnuppert und versucht, da Zeit im Unternehmen zu Erfahrung im Unternehmen zu sammeln und haben dann aber irgendwann ja auch durch diese Vollzeittätigkeit ab 2017, 2018 teilweise diese Nachfolgeregelung ja dann, wenn ich jetzt auf 2013 zurückgehen würde, über 8 Jahre lang, 2021 war dann eben die Nachfolgeübergabe, 8 Jahre lang vorbereitet. Also das darf man nicht außer Acht lassen, dass es wirklich Vorbereitung bedarf. Aber auch an uns sind die Diskussionen innerhalb der Familie beim Abendessentisch nicht spurlos vorbeigegangen. Da gab es auch teilweise hitzige Debatten, weil das Geschäftsmodell von einer Handvoll Großkunden aus Gewerbe und Industrie umzustellen auf Tausende von Privatkunden, das zehrt am Nervengerüst und gerade unser Vater, der dann auch gesehen hat, die anfänglichen Vertriebsaktivitäten, die fruchten nicht, der fand es natürlich nicht immer lustig.
Und aber am Ende eben auch Verhandlungen, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Und wer verhandelt denn gerne mit seinen Eltern oder mit Freunden? Also ich habe ja auch so einige Unternehmen, wo man Freund involviert ist und Co. Und wenn es dann so um Verhandlungen von Geschäftsführergehältern, Anteilsverteilung und so geht, dann wird es auch mal emotional und hitzig. Und auch ich habe lange, lange Zeit gebraucht, in Summe über 20 Jahre, bis ich das dann wirklich für mich selber zur Seite schieben konnte und gesagt habe, okay, du verhandelst jetzt wie mit einem Dritten. Das ist jetzt nicht dein Vater, sondern was wäre, wenn dein Vater der Peter wäre und es wäre genau dieselbe Konstellation. Und ich glaube, wenn man dieses Bild in den Köpfen der Leute zeichnet, dann hilft es ganz, ganz doll. Du verhandelst nicht gegen deine Eltern. Du verhandelst frei in der Wirtschaft mit allen Optionen, die es links und rechts gibt. Und ich glaube, wenn man das von der Persönlichkeit so ein bisschen quasi entzweien kann und sagt, das ist jetzt völlig neutral, dann geht es besser. Aber es bleibt natürlich trotzdem eine Verhandlung innerhalb der Familie.
Wenn du das schaffst, dann hast du einen sehr guten Kommunikationsstandard innerhalb deines Familienunternehmens erreicht. Ich glaube nicht, dass das auch bei uns immer geklappt hat. Aber deswegen war es dann auch 2020, 2021 umso wichtiger, dass mein Bruder und ich ein paar Erfolge vorweisen konnten, wo wir dann wirklich auch aus einer neutraleren Perspektive verdeutlichen konnten. Ich glaube, das funktioniert. Und dann sind tatsächlich auch diese Preise nach und nach gekommen. Also zum einen war es 2021, kam dann der Hessische Gründerpreis auf uns zu und hat gesagt, ich glaube, ihr solltet euch hier bewerben. Wir würden euch gerne nominieren. Cool. Und haben es tatsächlich dann ins Finale als Preisträger in dem Bereich zukunftsfähige Nachfolge geschafft. Also das war, die haben dann auch schon gesehen, okay, das Unternehmen wurde jetzt wirklich so umgebaut, dass zwei junge Leute ein altes Geschäftsmodell so umgebaut haben, dass es eben durch eine neue Generation zukunftsfähig geworden ist. Ich glaube, im gleichen Jahr haben wir dann auch die Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Design im Briefkasten gehabt. War eigentlich das Verrückteste. Da haben wir gar nichts gemacht. Keine Bewerbung, gar nichts. Wir sind am Morgen in den Briefkasten gegangen. Auf einmal war da der Umschlag drin und ja, sie sind nominiert. Und wir dachten, okay, ist das jetzt auch wieder ein Scherz? Ja, weil mein Bruder und ich sind ja niemals angetreten, um irgendwelche Preise zu sammeln. Es ging wirklich einfach darum, mal zu gucken, können wir hier eigentlich so einer Branche mal zeigen, dass es eigentlich auch umweltfreundlicher geht mit dem neuen Geschäftsmodell. Deswegen war das so überraschend.
Ja, ist auch Wahnsinn. Du denkst, wir leben ja in einer Zeit, wo ja alles schon erfunden wurde. Ja, ja, und dann siehst du ja manchmal so, Elektroautos gab es schon vor 20 Jahren, die Technologie ist bekannt und so weiter. Das ist ja bei euch genau dasselbe. Im Endeffekt war das Produkt mehr oder weniger da, also die Technik zumindest. Ja. Der Markt war die ganze Zeit da und jedem normalen Menschen, den du erklären würdest, dieses Produkt hat nur Vorteile, der würde das ja auch machen. Aber selbst ich habe ja heute quasi ganz, ganz viel gelernt, was ich im Chemie- und Physikunterricht nicht gelernt habe von dir und betrachte jetzt meine Wasseranlage auch mit anderen Augen als vorher, weil ich die Prozesse besser verstehe. Und ich finde es trotzdem gigantisch, wie innerhalb von dieser kurzen Zeit diesem Markt noch so bauen konntet und bis heute ja da auch Pionierarbeit leistet, weil es ist ja immer noch so, dass die Wasserenthärtungsanlagen mit Salz sind ja immer noch die, die mehr in den Vertrieb kommen. Wie viele Anlagen habt ihr bis heute verbaut?
Wir reden ungefähr über 25.000 Anlagen. Ich denke auch, das Gute ist, der Markt ist wirklich noch ganz, ganz am Anfang. Also wie du es schon richtig gesagt hast, wir sind nicht die Ersten, die jetzt Wasseraufbereitung ohne Salz anbieten. Was haben wir vielleicht anders gemacht? Also wenn man über diese Wasserenthärtungsanlagen ohne Salz redet, da driftet man auch mal ganz gerne in diesen esoterischen Bereich ab. Da gibt es viel, was mit Magnetismus oder irgendwelchen Schwingungen arbeiten soll, was so um die Rohrleitung drum gehängt oder drum geklemmt wird. Ich habe positive Kundenerfahrungen gesehen. Ich habe auch gesehen, da sind die Leute anscheinend gar nicht so zufrieden. Aber das ist tatsächlich nie wirklich über so eine Nischenlösung hinausgekommen. Wir waren dann, glaube ich, schon so die Ersten oder mit die Ersten, die versucht haben, das auf ein ganz anderes kommunikatives Niveau zu heben. Ja. Nicht nur, warum ist es sinnvoll, sondern auch, wie funktioniert das? Warum funktioniert das? Was sind die Grenzen auch von den Produkten? Ja? Und das war, glaube ich, dann der große Vorteil, warum wir es, warum wir diesen Durchbruch geschafft haben.
Ich muss mal kurz ein bisschen rechnen und damit kommen. Also, ihr gewinnt einen Gründer- und Wachstumspreis. Das heißt, euch geht es sehr wahrscheinlich von Jahr zu Jahr besser. Die Strategien werden besser, der Adspend wird höher, ihr verkauft also jedes Jahr mehr Anlagen, 25.000 habt ihr im Betrieb. Also würde ich mal schätzen, ihr werdet 2024 wahrscheinlich irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 Anlagen verkauft haben, irgendwas in der Größenordnung. So eine Anlage kostet 1.300, 1.500 Euro, irgendwo da wahrscheinlich in dem Bereich. Das heißt, ihr habt ein Unternehmen mit einem zweistelligen Millionenumsatz. Seid Asset Light unterwegs, weil ihr selber den Monteurbetrieb nicht habt. Wie viele Leute arbeiten bei euch im Unternehmen?
Aktuell 22. Ja, also du hast es wirklich gut erkannt. Also das Thema ist ja, mein Bruder und ich haben schon früher darüber nachgedacht, brauchen wir einen Investor? Und ich bin auch tatsächlich 2017 bin ich zu einem Investor nach Köln gefahren. Der wurde mir damals über einen Kommilitonen aus München vermittelt. Und der hat gesagt, hey, der hat sich auch so auf Online-Lead-Generation-Geschäftsmodelle spezialisiert. Ich glaube, du solltest dich mit dem treffen. Und dann bin ich tatsächlich da nach Köln gefahren, habe dem unsere Idee gepitcht. Und wir hatten damals auch noch so die Idee zu sagen, wir machen kein eigenes Produkt, sondern wir gucken mal schon, was kannst du als vorhandene Produkte mit reinnehmen. Vielleicht sogar eine Wasserenthärtungsanlage mit Salz, um so einen großen Marktplatz oder sowas zu fassen. Und er hat dann aber auch relativ schnell gesagt, nein, eure Argumente sind gut, ja, verfolgt das weiter. Und das war damals noch so ein Push. Aber auch wenn er unsere Idee gut fand, auch dieses Umweltthema weiter in den Vordergrund zu stellen, haben wir erstmal nicht gesagt, wir nehmen Venture Capital. Also wir wollen es erstmal so versuchen. Und das hat auch eine gewisse Vorsicht bei uns immer reingebracht. Also wir konnten einfach nicht irgendwo hingehen und sagen, hey, kann ich mal bitte hier 100.000 Euro haben, ich will das probieren und das, sondern wir mussten uns jeden Test wirklich mühselig erarbeiten und absparen, zumindest am Anfang. Hinten raus ist es dann natürlich einfacher geworden, aber gerade der Beginn, der war sehr, sehr zäh.
Ja, und vor allem, also ein Investor kann ja Fluch und Segen zugleich sein. Jetzt habt ihr das überstanden quasi, ihr könnt euch also eigene Experimente leisten. Das ist, glaube ich, also ist schön, dass ihr so agieren könnt und dass ihr quasi das alleine weitermachen könnt als Familie. Und wenn ich mir die Zahlen so anschaue, ich meine, ihr wollt ja sicherlich im ersten Schritt Europas Marktführer werden in diesem Bereich. Da seid ihr, soweit ich das nachvollziehen kann, auf einem sehr, sehr guten Weg. Dann wird es ja sicherlich rausgehen in die Welt, das macht ja auch Sinn, ja. Der Name ist ja auch prädestiniert dafür eigentlich, das ganze Thema auch international zu behandeln. Wie schafft man es denn? Weil ihr kommt ja trotzdem unternehmerisch jetzt, ihr habt studiert, du bist noch relativ jung. Wer hilft denn euch dabei, dieses Unternehmen zu skalieren? Also wie schlaust du dich selber auf? Du hast gesagt, ich hatte 3,3 irgendwie im Marketing, ja, als Note. Das ist jetzt erstmal nicht qualifiziert, dich das, die beste AdWords-Kampagne der Welt zu bauen. Du hast es einfach gemacht. Wer hilft denn euch im Alltag dabei? Also bist du in Organisationen irgendwie drin, EO, oder hast du Coaches oder ihr auch? Wie kommt denn ihr weiter? Wie fällt denn ihr große Entscheidungen?
Also ich denke, eine Sache, die ist ganz wichtig, das hast du schon gesagt, einfach machen. Also gerade am Anfang, wenn man auch noch nicht weiß, welchen Partner hole ich damit rein, welchen Coach, erstmal selber ausprobieren, um zu gucken, auch was brauche ich eigentlich, was will ich eigentlich. Wir haben das bisher natürlich zu einem gewissen Grad online ganz gut ohne externe Partner geschafft. Natürlich, die Webseite wurde natürlich mit Hilfe von externen Partnern geplant. Wir haben uns aber jetzt dann auch jemanden reingeholt, der uns zum Beispiel beim Bereich SEO unterstützt, weil wir da noch sehr, sehr schlecht aufgestellt waren. Mhm. Bei der Internationalisierung ist es tatsächlich so, dass man auch hier Ansprechpartner hat, die einem helfen, die richtigen Keywords zum Beispiel in den jeweiligen Ländern rauszusuchen, die Seiten dafür zu optimieren, auch hier die Kampagnen zu schalten.
Ihr müsst Monteurpartner finden natürlich
in den Ländern. Monteurpartner finden, richtig. Also da kommt man natürlich auf Personal, was die Landessprache spricht, überhaupt nicht drumherum. Aber wir suchen das alles selber. Also wir machen wirklich, versuchen alles, was unsere Prozesse betrifft, versuchen wir im Unternehmen, so gut es geht, selber abzubilden. Und wenn es schwieriger ist für uns, an das Personal zu kommen, dann schalten wir auch einen Gang zurück, dann gehen wir halt ein bisschen langsamer. Also wir sagen, wir müssen nicht auf Teufel komm raus jedes Jahr 100% Wachstumsrate erreichen, sondern uns ist es wichtig, gesund in den Markt reinzuwachsen, dass es funktioniert. Und das war immer unser Credo in den letzten Jahren und das wird es auch bleiben. Und ich glaube, wenn wir irgendwann mal an die Grenze kommen und sagen, okay, wir kommen hier ohne wirkliche Profis nicht mehr weiter, dann egal, ob es bei Kapital ist, was man braucht für den nächsten großen Step, oder bei einer wichtigen Personalie, dann muss man die Entscheidung auch treffen. Also man muss sich wirklich immer eingestehen, schaffe ich das überhaupt noch alleine? Oder nicht?
Ja, ich staune, ihr seid ja nur 22 Leute. Das ist ja eine riesengroße, ihr habt das eine Herausforderung einfach. Ihr habt das Produkt, ihr habt den Vertrieb, ihr braucht die Montagepartner. Das heißt, auch jedes Land, in was ihr gehen wollt, das ist ja nicht eine Webseite mit einer Sprache mehr, sondern jedes Land heißt dann auch Montagepartner vor Ort zu finden und die müssen irgendwie betreut werden. Also es ist schon eher, wenn du jetzt ein standardisiertes Produkt verschickst, wo du keine Fachfirma brauchst für die Installation, alles kein Problem. Das ist bei euch ein bisschen anders und deswegen seid ihr auch also mit 22 Leuten da sehr, sehr effizient unterwegs, wie ich finde. Ja. Das ist echt Wahnsinn.
In den 22 steckt jetzt noch keine Mitarbeiter drin für das internationale Geschäft. Also das ist gerade wirklich noch im Anfangsstadium. Wir bieten innerhalb nur in Einbau nur in der Dachregion bisher an. Also das ist tatsächlich für nächstes Jahr die größte Herausforderung, hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, dass das funktioniert. Wir haben jetzt zwar schon ein, zwei Länder identifiziert, wo wir das angehen wollen. Ganz Europa auf einen Schlag wird deshalb nicht klappen, weil wir eben ein bisschen das Wachstum bremsen in dem Bereich, um uns im Unternehmen nicht zu überfordern. Aber wir wissen ja auch jetzt schon aus der Vergangenheit, wie akquiriere ich die Installateure. Wir haben tatsächlich sogar auch schon viele, viele Endkunden, die aus Spanien rausbestellen, aus Italien, aus Frankreich. Und selbst die sagen dann immer, hey, mein Installateur hat Interesse. Also wir haben jetzt den Vorteil, wir setzen nicht mehr auf Null auf. Wir waren jetzt eigentlich schon die letzten 2-3 Jahre ungewollt international tätig, wenn auch ohne Einbau. Es muss jetzt einfach die notwendige Mühe da hinten reingesteckt werden und dann kann das funktionieren.
Ja, ich befürchte auch nach dem Podcast werden sich so ein paar Leute bei dir melden, die sagen, oh, hochprofitables Unternehmen mit den Umsätzen in der Wachstumsphase, ich glaube, da kann ich einen Beitrag zu leisten. Das klingt schon alles wirklich unglaublich. Sag mal, was glaubst du, welche Eigenschaft ist die Eigenschaft, die zum Schluss bei dir besonders stark ausgeprägt ist, wo du auch sagst, darauf kann ich eigentlich immer ganz gut zurückgreifen. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Teil des Erfolges. Hast du da irgend sowas?
Ich glaube, die Geduld zu haben, nicht immer innerhalb eines Tages oder einer Woche eine Lösung parat haben zu wollen. Also wir haben so viele Baustellen natürlich noch, auch wenn wir schon viele Probleme gelöst haben. Ich sage immer, mein Job ist es eigentlich, die Probleme zu lösen von Fragen, die sich noch nie jemand gestellt hat und Antworten zu finden, die auch noch nie jemand gesucht hat. Und das braucht einfach Zeit. Und das ist dann so eine Mischung auch aus alternativen Arbeitsmöglichkeiten. Also ich finde meine Antworten nicht am Schreibtisch. Ja, ich gehe dann auch gerne mal raus, gehe gerne wandern. Und man muss sich da seine ganz eigene Arbeitsatmosphäre, sage ich mal, schaffen, um dann die Fragen beantworten zu können. Und am Ende vom Tag, wie unser Gespräch schon vorne vorab, man muss einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und dann trifft man auch zufällig Antworten auf Fragen, die man sich vielleicht vor einem Monat gestellt hat und aber immer noch keine Antwort drauf gefunden hat. Also diese Offenheit, diese Aufmerksamkeit, ganz, ganz wach durch den Arbeitsalltag zu gehen, ja, sich auch nicht zu sehr zu vergraben in den eigenen Problemen, sondern eher den Dialog mit Kunden, mit Partnern, mit völlig neuen Leuten zufällig zu suchen, das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Und dann ist am Ende vom Tag wirklich nur noch die Hälfte ist dann wirklich die Gelegenheit zu nutzen und die andere ist die Vorbereitung, dann die Gelegenheit auch zu erkennen und dann zuzuschlagen, wenn sich hier was bietet und dann einfach ausprobieren und dann wird man schon sehen, ob das funktioniert.
Ja, ich glaube auch, das ist sehr, sehr mittelständig und diese Antwort erhalte ich hier auch öfter und das hast du vorhin auch mal ganz kurz angerissen. Nicht diesen Druck zu haben, immer weiter zu müssen, also auch kein Investorendruck oder Druck von geldgebenden Banken, sondern einfach zu sagen, jetzt so wie es ist, ist es aktuell gut, mit den vorhandenen Ressourcen erreichen wir das Maximum. Wir können auch mal etwas auf dieser Stufe verharren, bevor die nächste Stufe kommt. Das ist völlig in Ordnung und ich finde, dass es auch diese Ruhe ist am Ende des Tages auch die Stärke, die du brauchst. Das sagen wir auch. Wir sind seit 20 Jahren nicht international mit meiner Firma. Jeder andere ist international. Und ich kann ja durchaus Bilanzen lesen, auch von börsennotierten Unternehmen. Und wenn ich dann immer lese, dass die in ihrem Kernmarkt super erfolgreich sind im deutschsprachigen Raum und dann anfangen zu internationalisieren und in diesen Ländern Geld zu verbrennen, dann darf man als Mittelständler ruhig die Ruhe haben und sagen, weißt du, ich muss nicht über die Anzahl meiner Mitarbeiter angeben. Ich schlafe jetzt auch selber nicht besser, wenn ich 300 Millionen Umsatz mache und da kommt dasselbe Ergebnis bei raus. Ich glaube, der Mittelstand ist schon so, das könnte hemdsärmelig klingen zu böse und das meine ich überhaupt nicht böse. Man fährt eben auf Sicht. Und wenn morgen jemand durch die Tür kommt, der sagt, ich habe 30 Jahre lang Unternehmen wie eure international skaliert. Und ich kann mir vorstellen, bei euch zu arbeiten. Dann ist das Thema sicherlich präsenter, als wenn du, dein Vater, deine Mutter und dein Bruder am Abendbrottisch über Internationalisierung reden. Und dann kann man das Thema ja auch angehen. Also ich finde auch, dieses auf Sicht fahren, sich inspirieren lassen, Leute zu treffen, ist eigentlich ein ganz, ganz großer Luxus, den dir ein operativ gut laufendes Geschäft ja auch bringt.
Ich sehe es genauso wie du. Also gerade auch, dass du jetzt keine Investoren hinten dran hast, die dir vielleicht mal in der schlechten Situation mal schnell 1-2 Millionen nochmal zur Verfügung stellen. Klar, das muss auch verhandelt werden. Mhm. Einfach kommt das Geld nicht zur Verfügung. Aber es sitzen natürlich mehrere Parteien am Tisch, die vielleicht auch ein Interesse daran haben, dass das Unternehmen weiter existiert. Es ist ganz einfach auch erstmal was mich gut schlafen lässt, ja. Also ich möchte nicht jeden Tag noch zusätzlich zur Arbeitslast irgendwelche Bedenken haben, dass man vielleicht übermorgen nicht mehr da ist. So kann keiner eine gute Arbeit leisten unter diesem Druck, unter diesem Stress. Und ich denke, da ist es wichtiger, ein graues Haar weniger zu haben, einen Augenring weniger zu haben, als auf Teufel komm raus, Umsatz und Gewinn in die Höhe zu treiben. Und klar, wenn jemand Lust drauf hat, wirklich dauerhaft mit Vollgas das so durchzutreiben, dann ist das sehr, sehr löblich. Und ich bewundere auch Leute, die das wirklich mit einer Geschwindigkeit und mit den wie auch immer gesteckten Zielen vorantreiben. Aber am Ende vom Tag ist Erfolg auch immer so das Erreichen der eigenen Ziele, finde ich. Ja, das kann einem keiner sagen. Also natürlich wird man immer Leute treffen, ihr könntet das noch machen, ihr könntet das noch machen, ihr könntet das noch machen. Das greifen wir alles super gerne auf, ja, und sagen dann auch, ich glaube, das könnten wir uns echt vorstellen, das vielleicht nicht. Aber am Ende vom Tag gucken wir, wie passt das für uns. Und wenn das für uns passt, dann machen wir es. Und wenn wir sagen, hey, wir wollen uns gerade vielleicht jetzt erstmal ein halbes Jahr neu orientieren und gucken, was könnte man eigentlich machen, dann ist die Zeit uns wichtiger.
Ja, und mehr Geschwindigkeit heißt automatisch auch höhere Fehlerquote. Das ist völlig normal. Wenn du hinten raus gebackt bist und 50, 100, 200 Millionen VC-Money hast, dann kannst du das alles stehen.
Ja.
Das ist ja auch das Geschäftsmodell. Das ist dann eben nicht dein und mein Geschäftsmodell. Ja. Und von daher glaube ich auch, etwas fehlerfreier zu arbeiten und dafür ein bisschen langsamer kann durchaus ein guter Weg sein. Wir haben eine so eine Rubrik bei uns bei den Mittelstars, die heißt Lifehacks. Also wo ich wirklich sage, hast du irgendwas in den letzten 10, 15, 5 Jahren angewandt in deinem Alltag, was so eine klassische Abkürzung ist oder was dir das Leben leichter macht? Gibt es da irgendwas, was du teilen kannst mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Ich denke, sich morgens keine Termine mit anderen Leuten reinzulegen. Also ich mag meinen Morgen so von 8 bis 12, da vermeide ich es eigentlich, dass ich irgendwelche Telefonate, Videocalls oder Meetings mit anderen Leuten habe. Es ist einfach die Zeit, wo ich am produktivsten bin. Klar, wenn wichtige Entscheidungen anstehen oder Gesellschafterversammlung, dann ist natürlich der Vormittag 10 Uhr, alle sind wach, alle sind fit, der Termin, den man wählen sollte, aber da, wo ich meine wichtigen Entscheidungen für mich treffe, auch mal nachdenke, was könnte man Neues machen, das ist der Vormittag und den versuche ich, so gut es geht, freizuhalten und nur für meine Themen zu blockieren.
Ja, das höre ich sehr, sehr oft, dass man diese Zeit für sich selbst braucht, weil man ansonsten in Meetings untergeht. Also den ganzen Vormittag wegzublocken, konsequent zu sagen, Termin erst ab 11, 12, vorher geht hier nichts, glaube ich. Dann hast du dem Tag schon mal diesen initialen Push gegeben, auch als Miteigentümer. Und dann hast du die Themen, die wirklich wichtig waren, abgearbeitet. Und dann hast du am Nachmittag halt die Meeting-Themen, die mit größer werdender Firma werden auch diese Meeting-Themen leider mehr. Das ist so, aber ich glaube auch, solange wie es geht, sollte man gucken, dass man operativ seinen Footprint hinterlässt. Letztens hier jemand sitzen bei Mittelstars, der hat gesagt, es gibt ja in Berlin diese Position Personal oder Head of Culture, ne, wo du quasi sagst, die Personalabteilung soll die Unternehmenskultur vorleben. Mhm. Und dann haben wir ein bisschen diskutiert. Und ich glaube, der Unternehmer sollte die Unternehmenskultur vorleben. Und das kann er nicht, wenn er nie da ist und wenn er immer nur in Meetings ist, sondern das kann er, wenn er operativ tätig ist und mit den Leuten redet. Und von daher bei 22 Mitarbeitern ist es einfach auch noch eine ganz große Chance, die ihr da habt, quasi Unternehmenskultur zu prägen und aufzubauen. Weil ganz viele dieser Mitarbeiter sind ja sicherlich auch unter eurer Ägide schon entstanden. Die habt ihr eingestellt. Und das ist ja auch cool, das Unternehmen auf die Art und Weise zu verjüngen. Ansonsten, also wirklich geile Story. Ich bin ein großer Freund, weil bei euch kommt ja quasi neues Produkt, Pionierarbeit, wir helfen der Umwelt, das Ganze ist unterm Strich auch noch günstiger, da kommt ja so viel Gutes zusammen, das heißt aus meinem Blickwinkel quasi, wenn ich von oben mal so runter gucken kann, das scheint eine ganz, ganz große Chance zu sein. Ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen dafür, dass ihr nicht nur Europa damit aufräumt, sondern auch weltweit quasi Vollgas geben könnt, aber ich meine, du bist 33, du machst das mit deinem Bruder zusammen, der noch ein bisschen jünger sogar ist. Ihr habt alle Chancen der Welt. Toll, dass solche mittelständischen Unternehmen entstehen und auch weiter betrieben werden. Tausend Dank, dass du hier warst.
Danke für die Einladung, Markus. Hat super viel Spaß gemacht und ich würde jederzeit gerne wiederkommen.
Ja, sehr, sehr gut. Darauf ist unser Konzept nicht ausgelegt mit dem Wiederkommen, aber wir schauen mal. Du bist auf jeden Fall jung genug, dass du noch, also wenn du Weltmarktführer wirst mit deinem Bruder zusammen, dann laden wir dich auf jeden Fall ein und versprichst du mir heute aber auch zu kommen. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch genauso gut gefallen hat wie mir. Ja, ihr wisst ja, jeden Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Abonniert, liked, followed, alles, was so eine Rolle spielt, dass die Mittelstars noch ein bisschen größer und ein bisschen erfolgreicher werden. Denn genau dann bekommen wir so tolle und spannende Gäste wie heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und euch eine angenehme und sehr erfolgreiche Restwoche.